Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Heute haben wir das Thema Sport und Nationalismus. Schön, dass ihr einschaltet. Ich bin Nico Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib. Tatsächlich mal wieder vor Ort im Haus des Sports. Nina, du leitest die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde hier bei der Deutschen Sportjugend.
Mhm. Und Nico, hallo. Du arbeitest für mehrere Demokratieförderprojekte bei der Sportjugend Hessen.
Ja, das stimmt. Und ich habe so während der Vorbereitung auf diese Folge, habe ich gedacht, wir werden das Wort Nazi, also diesen Wortstamm Nazio ganz, ganz oft sagen heute. Mhm. Und dann dachte ich, eigentlich müssten wir uns mal Folgen suchen, wo wir nicht so einen Begriff haben, den wir dann irgendwann nicht mehr hören können. Aber so. Vielleicht ist es, also ich glaube auch, dass es so spannend wird, dass es auch egal ist, wie oft wir das Wort sagen. Genau, wir haben ja heute vor, über Sport und Nationalismus zu sprechen. Das ist auch so, weil wir denken, dass das total aktuell ist. Mhm. Unter verschiedensten Gründen, aber auch natürlich alles, was wir gerade erleben, rund um die Korrektivveröffentlichungen und Fragen, wer gehört eigentlich zu Deutschland und wer vermeintlich nicht. Und eine Demokratie, die sich gerade etwas stark macht, auch gegen nationalistische Strömungen. Mhm. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und heute wollen wir das aber auf einer Ebene auch betrachten, die natürlich sportrelevant ist. Also wo kommen Sport und Nationalismus zusammen? Und wir steigen gleich ein mit einem Mitbringsel. Also die Kategorie kennt ihr ja als fleißige HörerInnen. Das heißt, jeder von uns hat was mitgebracht für die andere Person und Nina und Nico wissen gar nicht, was das ist und reagieren dann ganz spontan. Danach werden wir ein bisschen uns natürlich auch damit beschäftigen, was ist eigentlich Nationalismus, um dann zum Sport zu kommen.
Wir machen nochmal so eine Folge, wie wir das auch schon am Anfang sehr viel gemacht haben, nämlich tatsächlich zu einem bestimmten Thema, Schwerpunktthema. Mhm. Und das heißt, zwischendurch gibt es eben auch nochmal so ein bisschen Reflexion zum Thema. Also was ist das eigentlich für ein Begriff, Begriffsdefinition, ehe wir dann wirklich auch nochmal eintauchen und so ein bisschen reflektieren, welche Gedanken uns zu diesem Thema kommen. Mhm. Und ich würde auch zustimmen, Nico, das ist ein Thema, das uns umtreiben sollte. Mhm. Und gleichzeitig würde ich sagen, wird es wenig reflektiert. Ich habe da so ein bisschen Vorrecherchen gemacht und da sprechen wir gleich drüber. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Folge, die einlädt, auch nochmal darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich Sport und Nationalismus?
Ja. Mhm. Ja, weil wir auch wieder in so einem Format nicht alles und alle Aspekte besprechen werden, sondern gerne euch anregen wollen, darüber nachzudenken. Und wir natürlich auch nicht alles wissen. Das finde ich immer wichtig zu betonen. Ja,
das entlastet gerade auch ein bisschen, weil ich mache hier mal transparent. Wir haben diese Folge jetzt schon mehrmals verschoben, weil wir beide Angst vor unserer eigenen Courage hatten, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Das passiert uns auch. Das ist kein einfaches Thema und wir kriegen das aber hin. Ne? Ja, kriegen wir hin.
Ich denke schon.
Genau, und schaffen das heute gut. Und dennoch freut es uns, wenn wir auch Rückmeldungen von euch bekommen oder ja, wir vielleicht einfach auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine Folge machen, wo wir uns da nochmal weiter drauf einlassen auf dieses Thema oder diesen Themenkomplex. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir starten einfach, oder? Wir legen los, ja.
Mhm. Wer legt denn los?
Jetzt war Mitbringsel dran.
Ja.
So, und ene mene mu. Ich würde dir jetzt einfach mal meins geben.
Okay.
Und du kannst ja mal beschreiben, was du siehst. Ich gebe dir einfach nur die erste Seite, glaube ich, von dem, was ich mitgebracht habe.
Okay. Oha. Das ist eine Pressemitteilung von der Bundesregierung zur Sportministerkonferenz, heißt das ja, da wird nicht gegendert. Deutschland ist eine großartige Sportnation, steht da. Und die Sportministerkonferenz mit Bundesinnenministerin Faeser hat Beschlüsse zur Reform der Leistungs- und Spitzensportförderung getroffen und zum Jugend- und Kindersport. Und hat sich auch mit der Euro beschäftigt. Also es ist ein sehr breites Thema. Dazu kam noch, dass sie sich über Entscheidungen von IOC und Zulassung von russischen und belarussischen SportlerInnen beschäftigt haben. Und ich weiß schon, warum du mir das gegeben hast, weil dich dieser Begriff Sportnation umtreibt. Und wir den ja auch hoffentlich im Lauf dieser Folge noch ein bisschen tiefer diskutieren wollen. Also was ist das für ein, was bedeutet das denn, Sportnation? Ich glaube auch, dass das irgendwie antiquiert mir vorkommt, so beim Sprechen, Sportnation. Und ich glaube auch, dass dieser Begriff sehr anschlussfähig ist an sehr rechte und nationalistische Tendenzen. So, das Bild soll ich das auch noch beschreiben, ist jetzt nicht das Nancy Faeser, die spricht, zwischen einer Reihe von Männern.
Ja, genau, das war ein Sportminister, zum Teil nicht mehr im Amt, weil es Wahlen gab in der Zwischenzeit. Genau, ja, du hast es korrekt gesagt, also Sportnation Deutschland ist ein Begriff, der mich schon länger umtreibt. Und eigentlich habe ich da immer nur so ein Gefühl gehabt, mir gefällt dieser Begriff nicht wirklich. Und ich habe aber nicht wirklich Zeit gehabt, darüber nachzudenken, weshalb mir dieser Begriff nicht gut gefällt. Also nicht gefallen, das ist ja erstmal Geschmackssache, aber hat das vielleicht auch einen veritablen Grund. Und da würde ich gerne heute nochmal mit dir drüber nachdenken, zu einem späteren Zeitpunkt. Und diese Pressemitteilung, da gab es tatsächlich noch ein Zitat von der Innenministerin etwas länger, also Bundesinnenministerin, und vielleicht magst du das einfach nochmal kurz vorlesen, oder soll ich das vorlesen? Was
die Liebe? Oh, komm, mach du doch.
Ich mach das, oder? Also ich dir jetzt noch sage, du musst vorlesen. genau, und das bringt uns auch in das heutige Thema so ein bisschen rein. Und zwar hat sie bei dieser Sportministerkonferenz, die vor einem knappen Jahr stattgefunden hat, auch noch gesagt Folgendes: Wir werden mit den Special Olympics World Games in diesem Sommer und der Fußball-Europameisterschaft 2024 zeigen, dass Deutschland als großartige Sportnation und guter Gastgeber auch wieder reif ist für olympische und paralympische Spiele. Und wir wollten ja auch ein bisschen auf Großsportveranstaltungen in Deutschland eingehen, und deshalb fand ich, war das ein gutes Mitbringsel.
Ja, das stößt ja viele aktuelle Debatten an, dieses Zitat, und viele Dinge, die uns dieses Jahr umtreiben werden, Euro 24, kommt mit großen Schritten und hat offensichtlich viele, viele Funktionen. Und ja, ich finde das interessant, dass sie das quasi in eine Linie setzt, um dann vermeintlich Olympische Spiele 2036 hier in Deutschland zu promoten.
Und die großartige Sportnation.
Die großartige Sportnation.
Aha. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das ist ja ganz witzig. Okay, ich habe aber auch was mitgebracht.
Ja.
Ich lese dir das vor. Das ist ein Auszug aus einem Kommentar aus der Taz von Martin Kraus. Und das ist ein bisschen aus der Mitte des Textes gerissen. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Bei olympischen Sportarten, die vom bloß ideologischen Anschein leben, hier entsende eine Nation ihre Besten in den fairen Kampf der Vaterländer, treten oft Athleten nicht für Staaten an, aus denen sie kommen, sondern für solche, die sie haben wollen. Es gibt die deutsche Judoka Marie Branza, die für die Demokratische Republik Kongo antrat, sich dort schlecht betreut fühlte und für Guinea Afrikameisterin wurde. Ein Einzelfall ist die Frau nicht. Und neu ist es auch nicht. Als sich die deutsche Weltklasse-Skifahrerin Christa Kinshofer in den 80ern mit ihrem Verband überwarf, startete sie für die Niederlande. Warum auch nicht? Oder noch ein bisschen genau gefragt, warum überhaupt für ein Land? Ihren Sport übt sie doch auch alleine aus.
Ist nicht ganz unkomplex, vor allen Dingen der Anfang.
So ein bisschen suffisant geschrieben, muss man sagen.
Ist auch ein Kommentar, ne? So, und du hast auch gesagt, es ist nur Teil des Kommentars.
Ja.
Okay, also die Taz und ein Journalist schreiben da ja erstmal etwas, was quasi die Idee, dass Nationen sich nach sportlichen Regeln sozusagen messen, also Olympische Spiele, so ein bisschen untergräbt, nämlich dass man sich selber die Nation aussucht, wo vielleicht die Chancen am besten sind, dass man vielleicht aufgestellt wird, ne, so vielleicht auch irgendwie ja als Leistungsbringerin gilt. Oder es zeigt vielleicht auch, das kann ich aber jetzt nicht genau sagen, weil ich die Namen nicht genau kenne, also die Personen hinter den Namen nicht gut kenne, dass vielleicht einfach auch Menschen mehrere Nationalitäten haben. Mhm. Und sich dann entscheiden, aus welchen Gründen, persönlichen Gründen auch immer, für welche Nation sie dann starten. Ne? Also es muss ja gar nicht so sein, dass es jetzt sozusagen eine völlig freie Wahl ist, sondern dass es einfach, dass man mehrere Nationalitäten in seinen Pässen stehen hat. Absolut. Was ja auch wieder ein spannender Ansatz ist. Im Prinzip steckt dahinter ja die Frage, warum braucht es eigentlich einen Wettkampf der Nationen? Mhm. So, ja. Das wäre jetzt die dahinterliegende vielleicht Fragestellung.
Ja, voll, genau. Also es ist ja auch der Tenor des Kommentars beschäftigt sich auch damit. Mhm. Warum braucht es das? Warum hebt der Sport auch so darauf ab? Also warum wird das so überbetont an vielen Stellen? Also man denke an Olympische Spiele und wie oft da Nationalfahnen geschwenkt werden. Es geht ja auch um Wettbewerbe und im Nachgang an den Wettbewerb wird sofort die Nationalfahne ins Rund geworfen und die Menschen, SportlerInnen rennen mit der Fahne durch die Arena und so. Und gleichzeitig hebelt aber der Sport auch als System, das auf Erfolg ausgelegt ist, diese nationalen Regelungen auch aus, eben durch Menschen, die für verschiedene Nationen antreten, vielleicht auch manchmal für die am besten bezahlt. Man bedenkt Handball und Katar zum Beispiel. Also ich fand das einfach einen sehr suffisanten Kommentar, in dem man nicht alles gut finden muss, aber der, finde ich, auch schon zum Nachdenken anregt und so ein bisschen auch zum Reflektieren. Ist es denn wirklich so relevant, dieses Thema Nation im Sport?
Ja, genau. Ja, also kann man diskutieren. Könnten wir jetzt anfangen zu diskutieren.
Ja.
Sehr gut.
Aber vielleicht, bevor wir da ganz tief oder tiefer reingehen, dass wir nochmal über diesen Begriff Nationalismus und Nation sprechen. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal erklären oder kurz einen Input geben, woher kommt denn dieser Begriff?
Mhm. Das mache ich gerne. Also habe mir überlegt, dass wir am Anfang nicht direkt über Nationalismus sprechen, also diese Begriffsdefinition von Nationalismus, sondern erstmal den Begriff von Nation uns angucken. Und ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung, was das vielleicht sein kann. Also wenn man so ein bisschen nachdenkt, Nation, Land oder so, vielleicht gibt es auch andere Begriffe, die man so spontan als Synonym für Nation nutzen würde. Das ist aber gar nicht so ein Komplex. Ich glaube, in manchen Stellen andere Begriffe kann man einfacher definieren als den Begriff Nation. Und jetzt kommen ein paar Informationen. Die sind sehr gebündelt, aber wir werden in den Shownotes auch wieder Videos und so weiter verlinken, wo auch dieses ganze Thema Nation und Begriffsdefinition und so weiter nochmal gut erklärt wird. Also wenn das jetzt vielleicht etwas kompakt ist. Genau, die Nation. Die Nation ist erstmal ein sehr machtvolles Denkgebilde, also eine Idee, wenn man so möchte, für eine kollektive Identität oder Gemeinschaft. Also Denkgebilde heißt also, es ist eine Idee, die von vielen Teilen, also vielen Menschen, dann in Handlung überführt werden muss, damit es eine Nation überhaupt gibt. Sie ist also gesellschaftlich konstruiert. Sie ist nicht naturell gewachsen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, die Menschen sind auf die Welt gekommen und schon schwupp war da die Nation. Und da waren Deutschland da und Belgien dort und Australien auf einer anderen Stelle. Sondern es ist eine gesellschaftliche Konstruktion. Menschen haben gemeinsam eine Vorstellung, dass sie eine Gruppe sind und quasi diese Nation bilden. Und aus diesem Grund gibt es auch ganz viele verschiedene Vorstellungen, was eigentlich eine Nation ist oder von der Nation, in der man lebt, weil es eben erstmal ein Denkgebilde ist. Und auch in der Wissenschaft gibt es verschiedene Ansätze, die diskutiert werden. Und diese Idee, die ich eben gesagt habe, dass so eine Nation so eine natürliche, gottgegebene und historische gewachsene Gemeinschaft ist, das ist etwas, was jetzt eher in den letzten Jahrzehnten kritisiert wird. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt es einem ja auch komisch vor. Das ist quasi sozusagen eine natürliche Sache ist, so eine Nation. Und das Problem ist dann auch, dass wenn man sich überlegt, dass das so naturgegeben ist, also diejenigen, die dieser Philosophie sozusagen anhängen, dieser Idee von Nationen, dass das so gottgegeben ist, dann wird das natürlich auch schnell überhöht. Mhm. Weil was gottgegeben ist, ist natürlich besonders wichtig, gut, wertvoll und nicht zu hinterfragen. Mhm. Und dann gibt es ganz schnell diese Überhöhung auch sozusagen von denjenigen, die Teil dieser Nation sind, weil es ja Gott gegeben. Mhm. Na, und dann ist man halt eben, ist die Sprache, die Kultur, die Abstammung, die Herkunft, die Mentalität ist sozusagen natürlich in dieser Nation und alles, was nicht diese natürliche Abstammung, Kultur, Mentalität ist, das ist eben vielleicht nicht natürlich oder anders.
Oder weniger wert.
Oder weniger wert. Und da haben wir sozusagen den Übertrag zu diesem Nationalismus-Thema. Da kommen wir nämlich zu diesem Punkt. Bei einer Nation gibt es immer ein Innen und ein Außen. Mhm. Innen, das ist die Gemeinschaft. Das ist die Nation, das ist all die Menschen, die diese Nation ausprägen. Und das Außen, das ist das, wovon sich das Innere abgrenzt. Mhm. So. Und das ist jetzt erstmal neutral ausgedrückt. Beim Nationalismus sieht das aber ein bisschen anders aus. Komme ich gleich nochmal zu. Ein kleiner historischer Rückblick, weil wir heute auch so ein bisschen in die Historie reingehen und so ein bisschen historisch gucken. Deshalb ist das wichtig. Die Nation ist eine Idee der Moderne. Mhm. Also die Idee einer Nation gab es noch nicht im Altertum oder im frühen Mittelalter, sondern das ist erst so im 18., 19. Jahrhundert entstanden und war erstmal so ein Gegenentwurf zum Absolutismus. Also vielleicht diejenigen, bei denen nochmal dieses Wort so klingelt, das ist Stichwort Frankreich und auch Revolutionen in Europa allgemein, in Belgien auch zum Beispiel, in Deutschland auch eine kleine zumindestens. Das war auch eher kulturell begründet und danach erwuchs daraus sozusagen die Idee einer politischen Herrschaftsform. Und auch interessant ist, die meisten Nationen, die wir jetzt kennen, die sind noch gar nicht alt. Die sind nämlich erst entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Also das ist auch, zeigt auch, dass es nicht gottgegeben natürlich und schon seit immer existiert, sondern die sind erst neu gegründet. Mhm. Und im 20. Jahrhundert gab es auch Zeiten, so während des Kalten Krieges, da hat man schon auch das Gefühl gehabt, dass diese Nationenidee so ein bisschen überwunden ist. Also dass man, das irgendwie war das nicht mehr modern, das Gefühl, man muss sich eigentlich was anderem zuwenden. Man hat gesehen, was so Anfang des 20. Jahrhunderts aus diesem übersteigerten Nationalismus auch passiert ist mit zwei großen Weltkriegen. Und dass eben dann eher die Zukunft, so dachte man damals, in supranationalen Konstruktionen liegt. Also zum Beispiel sowas wie die Europäische Union. Das hat sich aber wieder geändert. Es gab also wirklich so einen Schritt zurück, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht ist das aber, also ist jetzt sagen wir nicht neutral ausgedrückt, aber es gab nochmal eine Hinwendung zur Nationenidee nach 89. Sozusagen diese post-sowjetischen Staaten, ob es sozusagen all die Staaten, die mal der Sowjetunion zugehörig waren, die haben nochmal stärker diese Nationenidee nach vorne gebracht. Es gab einen starken Nationalismus bis inklusive die Kriege in Ex-Jugoslawien. Also das ist etwas, was sich quasi dann nach 89 nochmal anders entwickelt hat. Mhm. Genau. Und jetzt kann man so sagen, Stand heute, dass das Nationale eigentlich die grundlegende Herrschaftsform, das grundlegende Ordnungsprinzip des 21. Jahrhunderts ist. Also es gibt im Moment eigentlich nichts anderes als Nationalstaaten und die Idee, die nach vorne gebracht wird. Und genau, das
und ja auch aktuell in der Politik sehr beliebt ist, ganz offensichtlich die Idee von America First aus Trump-Amerika,
total,
aber auch in anderen Ländern und Staaten, Nationen, Vielvölkerstaaten, auch wie die Sowjetunion, nicht mehr existent, aber das heutige Russland, das sich ja in der Linie sieht, auch sehr stark auf Abschottung, auf Imperialismus und so weiter setzt, wo man dachte vielleicht in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass das überwunden ist und teilweise sogar im Sport das auch diskutiert wurde und so nationale Zeichen auch nach und nach abnahmen, auch bei Weltmeister und Europameister, Olympiaden und weiter und so weiter und so fort. Also sehr, ja, sehr spannend. Du bist jetzt beim Thema, wo wird's problematisch so ein bisschen. Mm. Und das ist wahrscheinlich dann, wo der Nationalismus anfängt.
Ja, genau. Ich habe das ja eben schon so mal angedeutet, als ich gesagt habe, all diejenigen, die das Gefühl haben, dass Nationen Gott gegeben sind, dass dann auch schnell eine Überhöhung der eigenen Gruppe passiert. Mhm. Oder die Vorstellung, dass etwas natürlich und etwas anderes nicht natürlich ist oder unnatürlich. Und das sind alles dann quasi die Schritte, die es dann problematisch machen, wo Rassismus anfängt, wo Kriege begründet werden, wo Menschen als nicht lebenswert bei uns im Gegensatz zu irgendwo anders gedacht werden oder wo auch rechte Ideologien ansetzen. Ja. Stichwort Ethnopluralismus. Das ist ein Begriff, der von den Rechten genutzt wird, als Alternative quasi zu den nationalsozialistischen Ideen sozusagen von einer Rasse. Ja. So, da geht es eher um Kulturen vermeintlich und in Anführungsstrichen natürlichen Lebensräumen, die so sind, ne? Und dann dürfen die Menschen aus der Türkei gerne in der Türkei sein. Das ist ihr natürlicher Lebensraum, aber nicht bei uns. Ja. Achtung, das war national, also rechtsextreme Ideologie gerade.
Ja. Nicht deine Meinung, oder?
Eher nicht. Aber gut, dass du das nochmal bringst. Also die Idee der Nation als natürliches soziales Gebilde. Und dass es auch gar nicht ohne geht. Also Menschen können quasi auf dieser Welt nicht sein, ohne dass sie sich nicht irgendwie in einer Nation verorten. Und diese Idee quasi, dass eben bestimmte Regionen auf der Welt natürlicherweise von bestimmten kulturellen Gruppen besetzt sind, das ist die Ideologie, die auch zum Beispiel die identitäre Bewegung vertritt als eine rechtsextreme Gruppierung. Und wenn wir korrektiv nochmal uns vor Augen halten, die Recherchen und das, was dort genannt wurde, dieses Wort, was umgeframed worden ist von den Rechtsextremen dort, nämlich Remigration, meint das im Prinzip auch, ne? Also ja. Die Menschen sollen dann ausgeführt werden, idealerweise in ihrer richtigen Region, wie auch immer.
Ja.
Genau, also das wäre jetzt sozusagen dieser Übergang. Bei Nationalismus könnten wir vielleicht noch die folgenden Themen sagen. Also erstmal die Idee vom Außen, dass sich von dem Innen abgrenzt und manchmal auch schützen möchte. Und wenn wir schützen sagen, kann das eben auch gewalttätig sein. Also dann ist das nicht nur das harmlose Schützen wie bewahren, sondern bewahren kann man halt eben in verschiedener Art und Weise. Die völkische Idee, die da ganz schnell mit einhergeht und dann auch eben diese rassistische Vorstellung von natürlichen Räumen für bestimmte Gruppen, Ethnien oder Kulturen. Dann die Überhöhung der eigenen Gruppe bis hin zur Fantasie von der Vernichtung der anderen Gruppe. Also, dass das eigene Volk mehr wert ist als das andere. Und das ist natürlich komplett Widerspruch zu Artikel 3 und unserem Grundgesetz, nämlich alle Menschen sind gleich.
Ja.
Und Hass gegen vermeintlich andere Gruppen oder Völker, das wird auch Chauvinismus genannt. Und dazu sprechen wir ja auch gleich nochmal.
Genau. Ja, total. Ich finde auch noch spannend, vielleicht dabei zu sagen, dass Nationalismus auch dazu dient, unser Wirtschaftssystem auch zu manifestieren. Mhm. Also welche Nationen dürfen mehr partizipieren an dem Wirtschaftssystem? Welche Länder und Regionen der Welt sind eher dazu da, Rohstoffe zu liefern? In welchen entstehen Wertschöpfungsketten? Also ganz interessant beispielsweise in der Games-Branche ist es total sichtbar. Da gibt es den globalen Norden, wo Spiele entwickelt werden und unglaubliche Werte geschöpft werden. Und im globalen Süden gibt es Menschen, die vielleicht Handlanger-Tätigkeiten machen dürfen. In der Regel aber eher kommen die Rohstoffe für die ganzen Devices, mit denen man spielen kann, dorthin. Also das hat auch ganz viel mit Nationalismus zu tun und auch eben einer Überhöhung der eigenen Wirtschaftsregion.
Mhm. Ja, auch so Stichwort Protektionismus.
Ja, ne? Genau. Und einen wichtigen Punkt finde ich, Nationalismus löst aber auch keine Probleme.
Mhm.
Also weil wir haben globale Themen, die angegangen werden müssen, wie beispielsweise der Klimawandel. Und das ist nicht durch nationale Politik zu lösen. Mhm. Also es ist eher problematisch, wenn das versucht wird. Auch, natürlich muss jede Nation auch was tun, gegen den Klimawandel, aber eben in Gemeinschaft, sonst kommen wir da nicht weiter.
Mhm.
Nationalchauvinismus, ganz langes Wort. Aber du hast es ja schon gut gesagt, also es geht eben auch um die Abwertung anderer Völker. Mhm. Und tatsächlich hat die Mitte-Studie 2020 sich das auch nochmal für den Sport ein bisschen genauer angeschaut. Ich habe tatsächlich jetzt gar nicht in die ganz aktuelle nachgeschaut, ob die Zahlen sich verändert haben. Aber also die Mitte-Studie kennen unsere geneigten HörerInnen wahrscheinlich schon, aber untersucht eben Einstellungsmerkmale seit vielen Jahren.
Und ich verweise nochmal auf die Folge Rechtsextremismus,
ja,
wo wir auch die Mitte-Studie und Rechtsextremismus im Verein, wo wir auch über die Mitte-Studie gesprochen haben.
Richtig.
Und auch diese Begriffe ein bisschen näher erklärt haben. Ne?
So. Genau, richtig. Und aber interessant ist einfach dabei, dass die ab 2020 auch das Merkmal Sportvereinsmitgliedschaft erhoben, mhm, haben und dann eben auch ein paar Aussagen zu Menschen in Sportvereinen tätigen konnten. Und da die Studie repräsentativ ist, sind die ziemlich valide, die Aussagen. Und interessant ist tatsächlich, dass es im Sport an vielen Stellen eben höhere Zustimmungen zu abwertenden und diskriminierenden Einstellungen gibt. Und gerade beim Thema Nationalchauvinismus gibt es hohe Zustimmungswerte und vor allen Dingen spannenderweise bei Männern viel stärker als bei Frauen. Also man kann es gar nicht ausrechnen, aber es ist das Vierfache oder so an Zustimmungswert. Und das ist natürlich schon interessant auch für uns und für uns heute. Was bedeutet das, wenn Menschen, die im Sport aktiv sind, die Nation so überbewerten und eben andere Nationen abwerten? Hat das was mit unserem binären System zu tun? Hat das was damit zu tun, dass wir, dass Sport immer im Wettkampf geschieht, dass es eine notwendige Abwertung des Gegners geben muss, damit man motiviert ist? Ich weiß es nicht. Hat das was mit Männlichkeit zu tun? Wahrscheinlich.
Mhm.
Aber finde ich schon interessant, diese Erkenntnis aus der Studie.
Auch interessant, die Studie guckt ja nach Einstellungsmustern. Und wenn man sozusagen Einstellungen bei Männern sich anschaut, die nicht im Sportverein sind, dann gibt es weniger Zustimmungswerte in Bezug auf Nationalchauvinismus wie Männer, die im Sportverein sind. Bei Frauen ist es anders, aber bei Männern. Und da stellen sich die Fragen, die du eben gestellt hast, also auch, warum Männer und nicht Frauen?
Mhm.
Und eine Frage, die ich auch zur Studie habe, das kann man aber in der Studie gar nicht beantworten, weil die Studie jetzt sich nicht nur mit dem Sport auseinandersetzt, sondern allgemein mit gesellschaftlichen Einstellungen, ist, in welchem Sportverein sind denn die Männer? Ist das in dem sozusagen Mehrsparten-Sportverein so mit einem bestimmten Männlichkeitsbild oder ist das beim Turnen? Oder beim Reiten, so ist es beim Handball oder Fechten, geht es um Teamsportarten oder Einzelsportarten, das sind alles Dinge, die können wir da gar nicht draus lesen, also das heißt, dieser Marker ist total spannend, dass der Sport und Männer im Sport vor allen Dingen da anfällig zu sein scheinen, aber wir haben eigentlich mehr Fragen danach, als dass wir Antworten haben.
Das ist richtig, ja. Es regt eher dazu an, sich vielleicht mal damit auseinanderzusetzen, das zu vertiefen.
Genau. Da kann ich kurz noch spoilern, in dem Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport, das jetzt durch das BMI umgesetzt wird, gibt es eine Forschungssäule, sozusagen ein Forschungsbereich.
Mhm.
Und da sollen Einstellungsmuster auch von Sportvereinsmitgliedern nochmal untersucht werden in diese Stoßrichtung.
Mhm.
Und es soll auch in einem anderen Bereich das Thema Männlichkeiten nochmal angeguckt werden. Ich glaube, beides ist gewinnbringend für den Sport.
Sehr cool.
Genau, woher es kommt, können wir nicht so richtig wissen. Aber was man schon auch sagen muss, ist, dieser Sport, so wie wir ihn treiben, kommt ja ursprünglich auch aus dem Militär.
Mhm.
Und in der Historie war ja eigentlich Sport eher auch eine Möglichkeit, sozusagen die wehrhaften Männer, damals waren es ja die Männer, auch nochmal sozusagen leiblich zu ertüchtigen, so,
voll,
ne?
Ja.
Und wehrhaft zu machen.
Ja.
Das hat natürlich etwas mit Nationalismus zu tun und mit Abgrenzung.
Ja.
Oder auch Überhöhung natürlich, ne?
Ja.
Also wir stellen uns jetzt hier, damit wir die anderen besiegen.
Ja.
Und da kommen ja viele Sportarten, vor allen Dingen dem Mannschaftssport, aber auch Turnen und Ähnliches, kommt ja aus dieser aus dieser Ecke.
Ja, gerade in Deutschland. Also gerade in der deutschen Geschichte hat der Sport ja auch an der Stelle eine wichtige Rolle tatsächlich gespielt, mit der nicht so großen Revolution, aber dennoch auch in der Zeit. Ist ja auch kein Wunder, dass sich da die ersten Sportvereine gegründet haben. Mhm. Auch als Orte, wo Freiheit ausgelebt werden konnte, aber wo sich auch Menschen wehrhaft gemacht haben. Und diese, ja, das hat sich teilweise bis heute durchgezogen, die Militarisierung des Sports.
Mhm. Und das merkt man auch an der Sprache, ne? Wenn wir vor allen Dingen, ja, Wettkämpfe uns anhören, dann geht es ganz oft um Besiegen oder irgendwie andere Begrifflichkeiten, die die andere Mannschaft oder ja, die andere Gruppe irgendwie kleinreden und sich selber groß, ne? Also Sieg, Besiegen, platt machen, wie auch immer, ne? Es gibt solche Wörter, die man ja oft hört.
Ja, eine sehr martialische Sprache, die auch zu Motivationszwecken genutzt wird. Weiß nicht, wie motivierend das kommt, auf die Ebene wahrscheinlich an. Aber genau, es ist tatsächlich im sportlichen Wettkampf geht es oft darum, sich zu überhöhen, sein Team, seine eigene Leistung, wie auch immer, und den Gegner, die GegnerInnen irgendwie weniger wert darzustellen. Dann fällt es vielleicht auch leichter, mal die Regeln etwas zu biegen, um zu gewinnen, glaube ich.
Mhm. Genau, du hast ja eben schon angedeutet, dass der Sport auch eine Rolle hatte bei der Entwicklung der deutschen Nationalität oder des deutschen Bildes, wie auch immer. Und da ist dann natürlich in der Vergangenheit auch, gab es sozusagen verschiedene Punkte, wo man das besonders dran festmachen kann. Und in unserem Vorgespräch hattest du da vor allen Dingen ein Bild im Kopf. Magst du da vielleicht nochmal von berichten?
Ja, das ist also Nation und Nationalität, das ist ja alles erstmal nicht ganz schlecht. Es hat ja gewisse Funktionen gehabt, also auch um Menschen zusammenzubringen. Und es gibt ja oft in nationalen Geschichten einende Momente, die so als Charakteristik herhalten für die Nation. Es gibt in vielen Commonwealth-Ländern, in Australien und in Neuseeland zum Beispiel, ist es beispielsweise der Erste Weltkrieg und die Beteiligung daran, dass das nationenbildend war, dort irgendwie aufzutreten und eben auch als Nation wahrgenommen zu werden. In Deutschland habe ich oft das Gefühl, dass es so die Wirtschaftswunderzeit ist, auf die sich viele Menschen berufen und die sowas wie auch Nationalstolz hervorruft. Und da drinne liegt ja die Weltmeisterschaft, der Sieg in Bern 1954, kennt, glaube ich, jedes Kind. Und das wird ja auch, also gibt es ja auch Filme zu. Und
total Weltmeisterschaft, Fußball der Männer.
Ja, genau. Das ist ja, Fußball ist ja das Wichtigste, das weiß man doch. Nein, aber auf jeden Fall war das ja auch tatsächlich, das wird ja auch als Wunder von Bern beschrieben und auch das war tatsächlich ein sportliches Wunder oder zumindest eine große Überraschung. Und das wird ja immer wieder auch hervorgeholt, wenn es um Sportgeschichte in Deutschland geht, aber eben auch um Nationalgeschichte und Nationsgeschichte der jungen BRD. Und ich finde dabei interessant, dass gerade auch in dieser Wirtschaftswunderzeit unglaublich viele Geschichten eben nicht erzählt wurden, die total dazu beigetragen hat, dass Deutschland ein Wirtschaftswunder wurde. Zum Beispiel eben migrantische Geschichten. Also ganz viele Menschen, die als sogenannte GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen sind und ohne die ein Wirtschaftswachstum und ein Wirtschaftswunder gar nicht denkbar gewesen wäre, waren jahrelang überhaupt nicht im kollektiven Erinnern, Gedenken in irgendeiner Form mit dabei, sondern eher immer als nicht zugehörig beschrieben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch dann nicht verwunderlich, dass es immer wieder schwieriger fällt zu sagen, okay, was ist eigentlich Deutschland, was heißt es, deutsch zu sein, wenn eben ein großer Teil und ein wichtiger Teil von Menschen überhaupt nicht wahrgenommen wurde und nicht als Teil dieses Deutschlands angesehen wurde und sich dann vielleicht auch verständlicherweise an andere soziale Gruppen, Identitäten oder wie auch immer orientiert und sich eben nicht zugehörig fühlt, weil es auch verhindert wurde. Ganz, ganz lange. Und das sieht man heutzutage noch. Also wenn wir uns, jetzt Mesut Özil hat natürlich an vielen Stellen jetzt auch nicht die beste Figur abgegeben, aber hat natürlich recht, als er gesagt hat, als alles gut lief und sie gewonnen haben, war er auf einmal Deutscher. Und als es dann nicht mehr lief, war er nicht mehr Deutscher und nicht mehr zugehörig und wurde eben ausgegrenzt, ganz offensichtlich, und eben auch nicht aufgefangen, damals vom DFB. Ich glaube, das ist wichtig, das im Blick zu haben, wenn es um die um das kollektive Deutschsein geht.
Mhm. Ja, ja, die Frage, wer gehört dazu und wer nicht, das ist auch etwas, also ne, Gauland, AfD-Politiker, der Boateng als nicht als Nachbar haben wollte.
Nicht als Nachbar.
Nicht als Nachbar, ja, genau. Wobei man aber bei Özil natürlich auch nochmal sagen muss, der hat sich dann einem anderen Nationalismus zugewendet, absolut, ja. Nämlich dem türkischen, der eben ja auch, sagen wir mal, sehr problematisch ist. Was ich ganz interessant finde, ist, wenn du so Wirtschaftswunder, das war ja was vor, also danach war ja vor allen Dingen die Zeit der sogenannten Gastarbeitenden, das kam ja eher ein bisschen später, aber dieses Wirtschaftswunder, so die 50er Jahre, ein Wunder von Bern auch, also alles Wunder. Und Wunder geschehen ja eigentlich meistens so aus dem Nichts heraus, passiert ein Wunder. So, am besten kommt noch eine kleine Fee mit einem Glitzerstab und macht dann so ein Wunder. Oder halt einfach dieses Wunder, dass eben Deutschland ja diese dieses, also dieses Event, sage ich jetzt einfach mal, gewinnt. Aber das macht natürlich, deckt natürlich ganz stark zu, weshalb es dieses Wunder brauchte, nämlich was da vorher passiert natürlich, ist. Also, ja. Dass es eben einen Nationalsozialismus gab, in dem Nationalismus drinsteckt und drinsteckte auch in dem, also in einem überbordenden Art und Weise, menschenfeindlich, antisemitisch, Vernichtungen, ist nicht nur Fantasien, sondern durchgeführte, versuchte Vernichtung eines einer ganzen Gruppe, die als anders dargestellt worden ist, also Jüdinnen und Juden in Deutschland. Das wird damit ja nicht benannt. Also wenn man jetzt wieder stolz auf das Land sein durfte, mit diesem Sieg in Bern, dann heißt es, wir müssen uns ja auch nicht mehr mit der Geschichte beschäftigen.
Ja, und das lädt ja ein zu so einer soften, zu so einem soften Nationalismus, der ja wohl noch okay sein muss.
Genau.
Ne, das, also, beim Sport geht das ja und vielleicht beim Eurovision Song Contest kann man das auch ausleben, aber total, hast du vollkommen recht. Das ist, und es zieht sich ja auch durch bis heute.
Und jetzt kurz vor der Euro 2024, also der Europameisterschaft der Männer, die jetzt dieses Jahr in Deutschland stattfindet, da hört man das Wort Stolz und wir wollen wieder stolz aufs Land sein, auch wieder hier und da. Also ich habe das bei einer Preisverleihung gehört, wo es klar gesagt worden ist, bei der Deutschen Akademie für Fußballkultur, also nicht die Akademie hat das gesagt, sondern ein Podiumsmitglied. Und wir haben das auch bei Reden jetzt schon hier und da gehört, dass dieses Stolz auf das Land schon wieder immer mitschwingt. Ne? Nancy Faeser, Bundesinnenministerin, eben das Mitbringsel, großartige Sportnation. In der Funktion natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, dass man sich wieder sozusagen, dass man wieder wer ist, dass man irgendwie sich einig ist, dass es nicht spaltend ist, dass es keine Polarisierung gibt. Das ist, ne, also diese Dinge sollen wahrscheinlich da so ein bisschen getriggert werden.
Ja, absolut. Ja, ja, voll richtig. Es ist ja auch, also wenn wir jetzt nochmal zu dem Begriff Sportnation wiederkommen, es ist ja vielleicht auch irgendwie eine verständliche menschliche Regung zu sagen, man will sich zugehörig fühlen. Und man will sich vielleicht auch zu mehr zugehörig fühlen als nur der Familie oder nur der Kirchengemeinde oder weiß ich nicht. Ich finde das sehr interessant, weil ich immer wieder unschlüssig dastehe, was ich davon halten soll. Und viele Menschen sagen dann ja so Worte wie Patriotismus, die dann da reinkommen, die so eine, so einen Zugang dazu legen, zu sagen, ich bin irgendwie stolz auf mein Land, auch wenn man natürlich überhaupt nichts dafür kann, dass man da geboren wurde. Das hat man nicht in der Hand gehabt, glaube ich. Aber gut, man braucht irgendwie ein Dach vielleicht, unter dem man sich findet. Und das ist ja vielleicht erstmal okay und damit kann man ja auch arbeiten. Nur eben, du hast es ja auch gerade beschrieben, dass das ja meistens dann auch mit der Abwertung von anderen Nationen oder der Durchsetzung von eigenen Interessen sogar in einem supranationalen Gebilde wie der EU einhergeht. Und dass das natürlich problematisch ist.
In der nächsten Folge wollen wir uns auch nochmal genauer Patriotismus anschauen.
Ja. Und Spoiler, das hat was mit Nationalismus zu tun. Da gibt es eine Beziehung.
Ja, das versuchen wir dann auch aufzuschlüsseln, so ein bisschen, was da drin steckt. Bei Sportnationen, ich habe ja schon am Anfang so ein bisschen berichtet, dass ich da immer so ein bisschen Bauchkrummeln bekommen habe, wenn über das Thema Sportnation gesprochen wird oder wenn das in den Mund genommen wird. Und das ist ganz, ganz spannend. Ich habe mich mal genähert und habe mal verschiedene Personen angesprochen, wo denn dieser Begriff herkommt. Unter anderem Sporthistoriker, der sich sehr mit diesem ganzen Themenfeld auseinandersetzt, also auch Weimarer Republik und Sport, Nationalsozialismus und Sport. Und ich habe ihn gefragt, ist denn dieser Begriff, die Idee der Sportnation Deutschland, gab es das schon damals? Es wäre jetzt nicht unwahrscheinlich gewesen, weil es ja gerade diese Zeit des überhöhten Nationalismus war. Aber er hat gesagt, nö, das hat er da nie gefunden. Dieser Begriff ist nicht so geläufig gewesen, dass man ihn wirklich da sagen würde, dass er da diskutiert worden wäre in der Zeit. Und dann habe ich weiter ein bisschen recherchiert und da, wo ich es wirklich erst entdeckt habe, ist die DDR gewesen. Die DDR, die sich selber quasi als Staatsdoktrin Spitzensportförderung als Form quasi der Außenpolitik, um es mal sehr neutral auszudrücken, auf die Fahnen geschrieben hat und alles dem untergeordnet hat. Es war ganz interessant. Ich habe mal so ein ganz kurz da reingelesen, bin aber keine Expertin, was das Thema DDR-Sport betrifft. Aber da ging es zum Beispiel auch um Scouting, würden wir heutzutage sagen. Also da wurde in Schulen geschaut, aber auch auf der Straße nach sportlichen Menschen ab einer bestimmten Körpergröße. Und die wurden dann vermittelt in Sportarten, die besonders viel Medaillenchancen hatten. Es ging also gar nicht so unbedingt darum, dass Menschen Sport entwickelt haben, also sozusagen eigene Neigungen entwickelt haben. Ich mag lieber Handball und die anderen Fußball und die anderen irgendwas anderes, sondern dass es darum wirklich um eine Erfüllung eines Staatsziels war. Und da sprach man von Sportnationen. Also das war im Prinzip ja auch, wenn man sich das zusammendenkt, ein nationales Ziel Sport. Medaillenspiegel, was auch, wenn man sich anschaut, wie dann die Ergebnisse sind bei Olympischen Spielen, aufgegangen ist. Also man hat sich oft gefragt, wie kann das kleine Land DDR nun solche Medaillenränge bekommen, und dem wurde alles untergeordnet, so in diese Richtung.
Auch also, die körperliche Unversehrtheit der AthletInnen.
Und auch das Stichwort Doping und all diese Geschichten. Ja, also da ist das erste Mal so, dass ich das, also wer da andere Informationen hat, wird mich wirklich interessieren. Aber das war so meine Interviews mit Menschen, die sich schon lange mit dem Thema Sport und organisierter Sport in Deutschland auseinandersetzen. Da kam das vor allen Dingen so mit der DDR. Und dann jetzt in den letzten 10 Jahren, dass dieser Begriff immer weiter auftaucht. Also im Innenministerium gibt es Quellen auf der Webseite, dass es genannt wird. Wir sagen selber das manchmal. Also in unserer Organisation, im DOSB, findet man den Begriff. Und wo ich das auch gesehen habe und wo es mir dann ja vor allen Dingen aufgefallen ist, ist in den sportpolitischen Thesen, den sogenannten sportpolitischen Thesen der AfD, die ganz stark eben auch abzielen auf Spitzensportförderung und die Erlangung von Medaillen, stolz auf das eigene Land, eine Sportnation wieder zu werden und auch Großsportveranstaltungen in Deutschland. Also, dass man auch wieder große Ereignisse, Sportereignisse nach Deutschland holt und sich dann als Sportnation Deutschland präsentiert. Das sind so die, sagen wir mal, größten Positionen oder Zielsetzungen, die in diesen sportpolitischen Thesen zu finden sind.
Ja, bei manchen vielleicht ja sogar sehr anschlussfähig, weil doch der dahinterliegende Nationalismus und der Rassismus sehr kaschiert ist teilweise an diesen Thesen. Aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen und irgendwie will ich nicht so viel über die AfD reden.
Genau, aber dieser Begriff Sportnation, den finde ich halt super spannend, weil ich glaube, wir sollten einfach nochmal drüber nachdenken, was der eigentlich sagen will. Also welcher Sport? Geht es da wirklich um Breitensport oder geht es, wenn wir Sportnation Deutschland sagen, nicht nur um Spitzensport? Und geht es dann nicht nur wirklich auch um Repräsentanz und Medaillen? Und wollen wir das in der Verbindung mit Nation? also mit diesem Begriff Nation, den wir ja kennen, der ja eine bestimmte Prägung hat.
Ja.
Und ich glaube, da, also das wäre mein Achtungszeichen, nochmal gut zu gucken, wo kommt der Begriff her? Was sagt er denn eigentlich? Und wenn wir ihn nutzen, sollten wir, glaube ich, gut erklären, wie wir ihn nutzen.
Was meinen wir eigentlich damit?
Was meinen wir mit Nation?
Es gibt ja auch Dinge am deutschen Sportsystem, auf die man richtig stolz sein könnte. Zum Beispiel, dass 28 Millionen Menschen Mitglieder in Sportvereinen sind. Das ist doch eine wahnsinnige Zahl. Wenn man sich das Sportvereinssystem in Deutschland anschaut, ist das fast einzigartig weltweit und wirklich gut, was Breitensport angeht.
Mhm.
Aber das ist da, glaube ich, nicht mitgemacht. Ich würde, glaube ich, sagen, da geht es nur um Leistungssport, größtenteils. Und es geht vor allen Dingen nicht um Völkerverständigung. Das ist ja auch so ein Begriff, den wir nochmal, als wir uns vorbereitet haben, besprochen haben. Das ist ja auch, na, gerade nach der Katastrophe des Nationalsozialismus noch stärker, auch schon früher gab es natürlich die Ideen, aber dann doch wieder ausgegraben wurden die Ideen des Sports als Ort der Völkerverständigung. Es wird ja auch heute immer wieder gespielt. Also wenn Nancy Faeser sagt, ne, wir präsentieren uns als gute Gastgeber, dann heißt das ja, dass Deutschland ein Land ist, das viele Menschen willkommen heißt. Wenn man jetzt an 2006 denkt und die Sommer-WM und die Welt zu Gast bei Freunden, was natürlich teilweise echt ein großes Fest war, aber es hat nicht nachhaltig dazu beigetragen, dass Deutschland ein freundlicheres Land wurde für Menschen aus anderen Herkünften, sondern eher das Gegenteil. Also wenn wir uns Deutschland heute anschauen im Vergleich zu 2006.
Und das ist sogar wissenschaftlich untersucht worden. Wilhelm Heidmeier hat nämlich da auch so etwas Ähnliches wie die Mitte-Studie gemacht. Das ist ja auch so der Gründer, der Kopf, quasi der Ideengeber der Mitte-Studie. Der hat untersucht quasi die Einstellungen, so wie hat sich das geändert 2006 mit durch Fragezeichen die WM in Deutschland, und da ist klar festgestellt worden, dass sowas wie Homofeindlichkeit, Queerfeindlichkeit gestiegen ist, aber eben auch Rassismus. Und nach 2006 kam ja auch diese ganze fahnenschwenkende Pegida-Bewegung. Da gehen wir das nächste Mal in der Patriotismus-Folge auch ein bisschen stärker drauf ein. Aber genau, das sollten wir schon gut überlegen. Diese Idee der Völkerverständigung gab es aber, wie du schon gesagt hast, ja auch schon früher. Und eine Person, die wir immer wieder hochhalten und die nennen wir hier auch einfach nochmal, auch aus dem Fußball, ist Walter Bensemann. Der hat quasi den Fußball als Möglichkeit der Völkerverständigung verstanden in den 20er Jahren, zu einer Zeit, wo, oder 10er, 20er Jahren, in der Zeit, wo es ja diesen ganz starken nationalistischen Tendenzen gibt. Und der hat auch schon Turniere veranstaltet, bewusst über Landesgrenzen hinweg, quasi europäische Fußballturniere mit der Idee der Völkerverständigung.
Ja. Vielleicht auch noch, ich mag ja auch so positive Geschichten des Sports. Hans Lenk ist ein früherer deutscher Ruderer, ich glaube Olympiasieger, im Ruderachter geworden, in einer gemischten Mannschaft mit einem BRD und einem DDR-Team, die zusammen angetreten sind und auch dann bei der Siegerehrung nicht die Nationalhymne gespielt wurde, sondern die Ode an die Freude. Ich glaube, die 9. Symphonie von Beethoven ist dann die musikalische Untermalung dazu. Und der dann in der Zeit auch wirklich das Gefühl hat, jetzt tut sich was. Jetzt verändert sich was in der Wahrnehmung. Wir sind nicht mehr als Einzelnation, sondern wir sind SportlerInnen unter einem Dach des Sports unterwegs. Und der auch beschrieb, dass dann teilweise Ruderwettbewerbe komplett ohne Nationalflaggen und Hymnen und Ähnliches ausgekommen sind. Und dann relativ resigniert in den 2000ern festgestellt hat, das ist nicht zu halten. Und das hat sich verändert. Und es hat sich eben in die Richtung verändert, dass die Nation wieder überbetont wird.
Das sind die schönen Ideen, die irgendwie immer mal wieder kommen und aber oft auch nicht so lange durchgehalten werden. Was auch vielleicht zu nennen ist, wir haben ja eben Olympische Spiele schon so ein bisschen kritisch angeschaut. Du hast das Beispiel gemacht mit den Fähnchenschwenken und so, ne? Also das Übliche ist sehr stark eben auch die Überhöhung, auch diese Völkerverständigung, wenn wir dran denken, die Olympischen Spiele in Südkorea, wo dann diese große Idee kam, dass der Sport auch Süd- und Nordkorea wieder Frieden schafft, stimmt, und mehr Freundschaft. Da ist leider nicht viel von geblieben. Also die Idee an sich ist ja eine schöne Idee. Ja. Ne? Also ich möchte das gar nicht kleinreden, aber es ist wahrscheinlich eine absolute Überhöhung dessen, was der Sport und Olympische Spiele leisten kann. Da ist eher die Begegnung zwischen den Athletinnen und Athleten, die sehe ich als sehr wertvoll. Und ich glaube, dass das auch durchaus völkerverständigend, würde ich es vielleicht einfach nicht nennen, aber es ist eine Bildungsmöglichkeit. Es bringt Menschen, in Kontakt, und das ist ja total wichtig. Mhm. Was ganz spannend ist, ist bei den Olympischen Jugendspielen, die gibt es ja auch, da war die ursprüngliche Idee sogar, dass man gar keine Nationalflaggen nutzt und keine Nationalhymnen. Mhm. Diese ursprüngliche Idee die Jugendspiele gibt es ja noch gar nicht so lange. Ja. Und man versucht ja bei den Olympischen Jugendspielen ein bisschen progressiver zu sein und auch mal neue Sportarten, attraktive Sportarten vielleicht nochmal zu entwickeln oder zu etablieren, was ja auch manchmal geklappt hat schon. Ich glaube, 3x3 Basketball war so ein Beispiel, was zuerst bei den Olympischen Jugendspielen ist. Ich glaube, darf mir aber gern widersprechen. aber was total spannend ist, ist, dass es diese Mixed-Teams gibt bis jetzt bei den Olympischen Jugendspielen. Das heißt also Teamwettbewerbe mit internationalen Mannschaften, die zusammengemischt sind. Also wo unterschiedliche Athletinnen, Athleten aus unterschiedlichen Ländern oder Nationen dann zusammen spielen. Ne? So, ja. Und die Idee ist doch toll. Also und funktioniert ja scheinbar, dass man das schon seit vielen Jahren bei den Olympischen Jugendspielen macht.
Ja, absolut. Spannend. Wollen wir eine Schleife dran machen?
Eine Schleife dran machen?
Oder haben wir noch Punkte? Wir hätten noch wahrscheinlich noch 10 Punkte, über die
ich würde
wir
noch einen
können.
Ganz kurzen Punkt reinbringen.
Na gut.
Ja, aber ich tick den nur so an, weil wir haben jetzt sehr stark auf Deutschland geguckt.
Ja.
Und das Thema Nationalismus ist ja nicht nur in Deutschland. Ich habe ja eben kurz schon mal sozusagen Nordkorea genannt. Und ich möchte nur noch ein paar Stichworte reinbringen. So Russland. Sport genutzt hat, auch in den letzten 20 Jahren, Putin vor allen Dingen, um Sportwashing zu machen, um das Russland sozusagen vielleicht auch abzulenken, auch zu einen nach innen hin, also diese Funktion von Großsportveranstaltungen, aber eben auch das Bild nach außen hin, Katar jetzt auch mit der WM, hatten wir ja auch eine Folge zu, kann man sich nochmal anhören. Die Vereinigten Emirate, Arabischen Emirate, kann man sich auch jetzt noch mal ganz gut angucken, die ganz viel investieren in Sportstätten und so weiter und so fort. Viele Veranstaltungen auch dort durchführen inzwischen oder auch Sponsoring in anderen Ländern machen. Also auch das sind alles sozusagen Politik, also Sportpolitik, die aber nicht nur für den Sport und für die Sportförderung dienlich ist, sondern immer im Zusammenhang mit sowas wie Nationen und Nationalismus auch gesehen werden kann. Und ich habe jetzt nur einige genannt, also man könnte da sicherlich noch ganz viele andere Länder nennen.
Absolut.
Das war jetzt nur so ein Schlaglicht, um die Schleife gleich dran zu machen.
Ja, ist richtig. Hast ja auch vollkommen recht. Da könnte man natürlich auch nochmal eine eigene Folge fast zu machen. Müsste uns vielleicht irgendeinen Experten oder Expertin noch dazu holen.
Ach, da haben wir bestimmt Ideen.
Okay, wir haben euch ja schon ein bisschen angedeutet, dass wir uns jetzt nicht abschließend damit beschäftigt haben, sondern in der nächsten Folge auch nochmal das Thema Patriotismus uns vornehmen. Wir wollen euch aber nochmal, bevor wir hier die Schleife dran machen, ein paar Keypoints mitgeben. Soll ich mal anfangen?
Ja, bitte.
Okay. Also, Nation ist nicht natürlich gegeben, sondern eine Idee von Gemeinschaft mit einem Innen und Außen.
Und um eine schöne Idee da reinzubringen, Walter Bensemann hat in den 1920er Jahren Turniere zur Völkerverständigung in Europa durchgeführt, als Gegenidee zum Nationalismus.
Was nicht so schön ist. Nationalismus bedingt häufig auch Rassismus. Siehe die rechtsextremen Anschläge in der Vergangenheit.
Wir sollten uns fragen, ist Sportnation wirklich ein hilfreicher Begriff, um unseren Sport in Deutschland zu beschreiben?
Und ein Spoiler für die nächste Folge. Nationalismus und Patriotismus sind zwei verschiedene Dinge, hängen aber irgendwie auch miteinander zusammen.
Und der letzte Punkt, lasst uns zusammen beobachten, wie wird rund um die Euro 2024 von Nationalstolz gesprochen?
Puh.
Ganz schöner Ritt.
Ja.
Durch den Begriff Nation und Nationalität.
Also ich hatte Spaß.
Ach ja, ich fand es auch gut. Ich fand es kurzweilig. Also ich hoffe, dass das euch an den Empfangsgeräten genauso geht. Genau, wir verbleiben, wie wir das immer machen. Links und weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Und wir sagen einfach mal, bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Ciao.
Ciao.